Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Vor kurzem war ich bei einem Konzert, in Berlin war das, Nick Waterhouse. Da habe ich anderthalb Jahre drauf gewartet. Zweimal wurde die Show verschoben, dann gab es ihn endlich. Hütte war voll, ich schätze mal so 1000 Leute waren da. Es war toll, ganz schön teuer allerdings auch. Also vor anderthalb Jahren würde ich mal sagen, war die Show nicht so teuer. Einziges Problem, Getränke. Also wenn man was wollte, musste man schon ein bisschen Geduld mitbringen, weil circa die Hälfte der möglichen Plätze an der Bar, also die Leute, die da arbeiten, nicht besetzt waren. Und bei denen, die da arbeiteten, war vielleicht die Hälfte auch nicht so richtig qualifiziert. Also es ist so ein kleines Symptom der Probleme, die das Konzertbusiness, das Entertainment-Business in Deutschland hat. Wir reden da jetzt darüber ausführlich mit dem Veranstalter Berthold Seliger, den ich begrüße. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, Herr Müller.
Sie haben gerade gemacht, beziehungsweise der erste Teil einer Tournee mit Patti Smith ist gelaufen. Dann kommen noch später ein paar Konzerte dazu mit ihr. Wie ist es gelaufen mit Patti Smith?
Hervorragend. Also sowohl was die Show angeht, großartige Shows, die Fans waren begeistert, als auch überall Rekordzahlen, muss ich sagen. Also wir haben in wirklich jedem Ort, wo wir gespielt haben, die beste Zuschauerzahl der ganzen Karriere von Patti Smith gehabt. In Berlin ausverkauft mit 10.000 Menschen. Also ich glaube, das ist, zeigt auch so ein bisschen diese Yin-Yang-Situation, in der wir auf vielen Ebenen gerade schweben. Die großen Stars, wozu ich auch Patti Smith zähle, aber natürlich auch die ganz großen Acts, die erfreuen sich großer Beliebtheit. Die Großfestivals sind knackevoll, die haben alle Rekordzahlen. Und dagegen gibt es dann auch viele unabhängige Festivals, die dann eben nur die Hälfte der Zuschauer haben. Es gibt viele Clubkonzerte, gerade bei kleinen Acts, jungen Bands, Nachwuchskünstlern, neuen Künstlern, die katastrophal besucht sind. Also das ist im Grunde so eine Yin-Yang-Situation, die wir da gerade erleben.
Ich will da mal kurz eine Klammer aufmachen, weil Sie haben gerade Rekordzahlen erwähnt. Wir haben heute eine Inzidenz in Deutschland von 488. Also das ist das RKI heute gemeldet. Vor einem Jahr waren wir, glaube ich, einstellig und hätten nicht im Ansatz das machen dürfen oder beziehungsweise Leute, die Konzerte machen, was jetzt drin ist. Gut, so sind halt die Zeiten. Ja, also die Großen schaffen es, die kriegen auch ihr Publikum, aber ich habe eben schon einen Großen mal auch erwähnt, Herbert Grönemeyer, der wollte seine Mensch-Jubiläumstournee machen. Dann sind Teile der Crew erkrankt, er selber dann auch. Es wurde schon versucht zu verschieben und dann hat er ja so einen sehr emotionalen Brief in Social Media veröffentlicht, wo er gesagt hat, Leute, tut uns leid, wir kriegen keine Location mehr. Also das trifft also auch dann die ganz Großen irgendwo.
Also es gibt ja bei der Tour, wie auch bei vielen anderen, eine zweifache Ebene. Die eine Ebene ist die, Corona ist nicht vorbei. Das heißt, es werden Tourneen abgesagt, es werden sie abgebrochen. Denken Sie auch an die Rolling Stones, wo Mick Jagger dann plötzlich Corona hat. Ja. Und dann, aber das sind nur die großen Namen. Es sind wirklich hunderte von Tourneen kleinerer Indie-Acts, die gerade abgebrochen werden oder gar nicht mehr stattfinden können. Also da haben wir eine Situation, dass im Grunde alle derzeit stattfindenden Tourneen auf extrem schwankenden und unsicheren Boden abgewickelt werden. Das Damoklesschwert des Abbruchs schwebt praktisch über allen Beteiligten. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe auch bei dem ersten Turn dieser Patti Smith-Tournee, 6 Open-Air-Shows, habe ich auch gezittert. Hoffentlich wird da keiner krank, hoffentlich ist da nicht jemand infiziert. Wir müssen einfach wir müssen dessen gewahr werden, Corona ist noch längst nicht vorbei. Und das ist natürlich alles gerade jetzt keine besonders lustige Situation für uns. Und das Zweite, was Sie angesprochen haben, Ersatztermine, in der Tat, durch das Überangebot von Konzerten findet selbst ein Herbert Grönemeyer für nächstes Jahr keine Ersatztermine in den Stadien. Das ist etwas, was wir im Clubbereich ganz genauso erleben. Also man kann im Grunde jetzt im Moment für Herbst 2023 Konzerte buchen. Also alles bis dahin ist ausgebucht und es fehlt darüber hinaus auch das Personal. Sie haben es vielleicht mitbekommen, ein Festival des Bayerischen Rundfunks in Oberbayern in der Nähe von München ist unlängst abgebrochen worden am zweiten Tag, weil nicht mehr genug Security-Personal da.
Ja, man muss das vielleicht nochmal so ein bisschen schildern für die Leute, die nicht so drin sind im Business. Ich habe kürzlich mit einem Promoter gesprochen, der mit Calexico auf Tournee war, eine Band, die wir hier auch oft spielen, also die Leute hier vielleicht auch kennen. Und er sagt, es war furchtbar, also das Regime war furchtbar, weil man musste halt so aufpassen, nicht? Also Abstand halten, Masken im Backstage-Bereich, wo sonst immer die gute Stimmung ist. Selbst die Band durfte sich nicht nahe kommen, also weil die wahnsinnige Angst davor hatten, sich zu infizieren. Er sagt, das war nicht schön. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch so Geschichten, wenn es um kleine Bands geht, wo es dann heißt, okay, es gibt Bands, da sind Erkrankte, die spielen trotzdem, weil sie sonst pleite wären. Also dann hustet mal der Bassist, dann hustet mal der Roadmanager. Haben Sie sowas auch schon mal gehört?
Nein.
Ist eine sichere Quelle, aus der ich das habe.
Ja, also, ich glaube Ihnen das, aber ja. Ich habe es noch nicht gehört. Mhm. Ich finde es auch verhängnisvoll und ist natürlich aus der Verzweiflung geboren, weil so ein Tourneeabbruch kostet natürlich gigantisches Geld für alle Beteiligten, für die MusikerInnen, für die Konzertveranstalter, für die Tourneeveranstalter. Also, aber trotzdem darf das natürlich nicht dazu führen, weil wir leben davon, dass wir den Fans sagen, sie haben eine gewisse Sicherheit, wenn sie auf unsere Konzerte kommen. Die Venues sind sicher, Open Air ist es sowieso so, dass da also das Risiko relativ gering ist und da müssen alle zusammenhalten und diese Bubble bilden im Backstage, die KünstlerInnen und die Crews und das ist halt ich für essentiell.
Mhm. Bertolt Seliger, als wir im November letzten Jahres gesprochen haben, da war ein Phänomen die No-Show-Geschichte, sprich Leute, die Tickets haben, aber nicht zum Konzert gehen. Da hat man auch mit ziemlichen Sorgen in die Zukunft geguckt. Wie ist das jetzt? Also ich habe eben ganz mal am Anfang gesagt, gestern spielten in Berlin Pearl Jam und Alicia Keys gleichzeitig, also Riesen-Acts und dann gab es natürlich noch zahlreiche andere Konzerte. Es soll wohl alles ziemlich voll gewesen sein. Also hat sich die sich das bewahrheitet, diese 30%, über die man mal gesprochen hat, die nicht zur Show gehen, obwohl sie Tickets haben?
Also die No-Show-Rate ist zwischen 10% und 30% tatsächlich.
Tatsächlich.
Es hängt wirklich von den Acts ab. Ich glaube, es hängt auch so ein bisschen von jungen Publikum und älterem Publikum ab. Also das junge Publikum kommt zu wesentlich größeren Anteil. Bei Acts, die ein älteres Publikum ziehen, kommen ein bisschen weniger Leute. Aber das ist tatsächlich die Erfahrung, die wir haben. Also bei den Konzerten, die ich jetzt gemacht habe, war das zwischen 10% und 15%.
Kann den Veranstaltern im Prinzip erstmal egal sein. Also die Leute, die Tickets verkaufen, die in der Venue sind, die haben natürlich ein Problem, weil man muss ja kalkulieren, nicht? Wie viel Barpersonal nehme ich an dem Abend? Also da bricht eine Menge an Einnahmen für Getränke etc. weg.
Ja, nicht nur das. Es ist ja auch schon so, dass wir uns wünschen, dass das Publikum da ist und ja, dass die MusikerInnen vor vollem Haus spielen. Also es ist ja nicht nur eine Frage der Ticketeinnahmen. Also wir wünschen uns natürlich volle Häuser. Ist übrigens eine Beobachtung, die es auch im Klassikbereich gibt, bei Opernhäusern, bei Theatern. Da gibt es ja mittlerweile das lustige Wort, 50% ist das neue ausverkauft. Also ich glaube, das geht quer durch die Branchen. Ja, das ist eben 2 Jahre Pandemie und die Erfahrungen und die Sorgen, die man, die das Publikum in dem Zusammenhang hat.
Jetzt weiß ich nicht, ob ich selber entwöhnt war, aber ich habe es auch von anderen gehört. Der Blick auf die Preise ist teilweise schockierend. Also ich habe eben Nick Waterhouse erwähnt. Das Ticket kostete 40 Euro, was ich echt viel fand. Also ich habe den vor 2 Jahren, oder wann das letzte Mal war, das vielleicht 25 oder so. Stimmt das? Sind die Ticketpreise nach oben gegangen?
Na ja, gut, da muss man auch differenzieren. Wir haben zum einen ja die verschobenen Konzerte, da ist der alte Ticketpreis. Und ja, das ist für unsere Branche ein gigantisches Problem, weil die Kosten explodiert sind. Wir haben teilweise 50% höhere Kosten. Ich habe bei Patti Smith in der Jahrhunderthalle in Frankfurt haben wir die Technik mit 7.000 Euro kalkuliert. Jetzt haben wir über 13.000 Euro ausgegeben beim gleichbleibenden Ticketpreis. Das heißt, eigentlich ein seriös kalkuliertes Konzert wird dann zum Zuschussgeschäft. Also das ist natürlich das Problem. Alle Preise, die damit zusammenhängen, auch bei Personalengpässen, aber auch, denken Sie an Energiekosten. Alles ist wesentlich teurer geworden und bei den verschobenen Konzerten eben zu alten Ticketpreisen. Das heißt, selbst ein volles Haus garantiert keinen Gewinn. Natürlich heißt es perspektivisch auch, dass die Ticketpreise teurer werden müssen, weil es sich anders nicht mehr rechnet. Da haben wir das gigantische Problem in meinen Augen. Die Leute sind ja durchaus bereit, für die Superstars in den Stadien bis zu 1.000 Euro auf den Tisch zu legen. Ja. Im Clubbereich ist das nach oben begrenzt. Wir können jetzt nicht irgendwie anfangen, im 300er Club Tickets für 40 Euro zu verkaufen. Anders rechnet sich das aber nicht mehr. Wir haben die Veranstalter, die im Grunde querfinanzieren müssen, die Aufbauarbeit für die kleineren Acts machen, die stehen mit dem Rücken an der Wand. Und da haben wir perspektivisch ein Problem. Wer kümmert sich dann noch um die neuen, um die jungen Acts, um die kleineren Acts? Das ist tatsächlich ein existenzielles Problem, auch für die kulturelle Vielfalt der Gesellschaft.
Dann habe ich gestern ein Interview hier geführt mit einer Band namens Bilbao. Das ist ein typischer Newcomer. Kommt jetzt das Debütalbum und ich habe geguckt, die spielen im Spätherbst, wenn es ja nicht klappt, über 15 Shows am Stück. Also, na gut, gibt es mal ein Day Off oder so. Und ich habe auch so gesagt, also vor ein paar Jahren hätte eine Band so von dieser Größe und überhaupt, die hätten vielleicht 5 Konzerte gespielt. Und dachte ich so, und auch die Orte, in denen die spielen, also wo ich das Gefühl habe, da gibt es dann doch noch Leute, die sagen, ey, wir machen hier jetzt was, ne? Wir haben jetzt die Möglichkeit, wieder was zu machen, es gibt hier eine Bühne, weil die Prognose war ja, die Kleinen würden besonders leiden. Nun weiß ich natürlich nicht, zu welchen Bedingungen die spielen, aber die wollen auch spielen. Also ihre Prognose war ja damals, es wird ganz, ganz schlimm für die Kleinen, aber sehen Sie da ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht doch nicht so schlimm wird?
Ganz im Gegenteil. Man muss es auch da wieder differenzieren. Ich bin heute der Differenzierungskönig sozusagen. Im Moment gibt es ja noch die Corona-Hilfen der Bundesregierung. Das heißt, es ist im Grunde so eine Art Defizitfinanzierung für Clubkonzerte. Das heißt, da werden auch durchaus bis in den Herbst noch faire Gagen bezahlt. Und wenn nicht genug Einnahmen durch die Ticketverkäufe da sind, dann ist das sozusagen, wird das vom Bundeskulturministerium finanziert. Deswegen ist das im Moment noch nicht akut. Aber dann fallen irgendwann diese Zuschüsse weg. Und dann muss es wieder auf dem sogenannten freien Markt finanziert werden. Und da sehe ich absolut schwarz. Das heißt, wir haben ein Überleben auch der kleinen Clubs und der kleinen Veranstalter, der unabhängigen Veranstalter bis in den Herbst 2022 garantiert. Das Problem, habe ich übrigens auch, glaube ich, schon seit langem gesagt, ist dann tatsächlich 2023, 2024. Sollten diese Hilfen perspektivisch wegfallen, sollte es eine neue Corona-Welle im Herbst oder Winter geben, Sie haben jetzt schon die Inzidenzen aktuell genannt, dann sehe ich schwarz für ein Viertel bis ein Drittel der ganzen Branche.
Also 2024 ist jetzt schon gefallen. Sie haben auch für 2023 auch schon Tourneen organisiert, habe ich gesehen auf Ihrer Website. Wenn man jetzt sagt, wann kommen wir denn mal wieder in so ein Gewässer, wie wir es kennen? Also dass wir ungefähr wissen, wir befinden uns in einem Konzertsommer, der so und so aussehen wird, wie man es kennt oder so. Oder dauert das jetzt wirklich noch Jahre, bis dann auch wieder Techniker da sind, bis Stagehands da sind, Helferinnen, die ja natürlich alle dazugehören? Da ist ja auch viel abgewandert, das haben wir auch schon besprochen, weil die sagen, okay, da verdiene ich vielleicht doch ein bisschen mehr Geld oder habe weniger Stress. Was glauben Sie, wann gibt es da, wenn man so will, so eine Art Beruhigung wieder?
Ja, also ich denke wirklich frühestens 2024. Wir haben noch einen harten Herbst, einen harten Winter vor uns. Und gerade eben kam in den Nachrichten, dass der Minister Lauterbach im Grunde die Antigentests jetzt stoppen will, die Bürgertests. Unsere Forderung ist eigentlich, wir brauchen eine PCR-Teststrategie, um den Herbst einigermaßen sicher zu machen. Also nach dem Vorbild Wien, wo die es ja geschafft haben, die Stadt Wien PCR-Tests für alle ständig zur Verfügung zu stellen. Und die kosten 4 bis 6 Euro pro Test, sind also billiger als unsere Antigentests. Mhm. Also irgendwie sind die Wiener da voran. Und nur mit dieser PCR-Teststrategie können wir das Gemeinschaftsgefühl unter einem Groove in diesem Herbst und in diesem Winter absichern. Es geht nicht darum, den Ausfall zu subventionieren, wie das zuletzt auch häufig geschehen ist in der Corona-Ära, sondern das Stattfinden von Konzerten und von Clubabenden zu ermöglichen. Das ist eigentlich, muss das Ziel der Investition sein. Deswegen PCR-Teststrategie, und langfristig hilft es nichts weiter. Wir brauchen Kulturexistenzgeld für all die freien MitarbeiterInnen und Solo-Selbstständigen, die Konzerte überhaupt erst ermöglichen. Stagehand, Security, Catering-Kräfte, all diese Leute. Ohne die werden wir nicht auskommen. Und wenn sich da nicht etwas tut und sich da nicht etwas politisch entwickelt, dann sehe ich auch perspektivisch schwarz.
Berthold Seliger über die Zukunft des Popkonzerts. Herr Seliger, vielen Dank.
Ich danke für die Einladung.
Ich fürchte, wir werden uns im Winter widersprechen.
Das hat was Positives, aber ich fürchte es auch.